Heute geht es um das Thema Berufsstress, Gemeinde, Familie, der Kampf um die Prioritäten. Und das ist einer der berühmten Superhelden in Hollywood. Der wurde von der Spinne gebissen, der Spider-Man. Ein junger Kerl, der auf einmal Superkräfte bekam, und er besuchte als junger Kerl natürlich auch noch die Schule oder das College. Musste genauso lernen wie jeder andere von uns auch. Er lebte bei seiner Tante und seinem Onkel. Das war seine Familie, und plötzlich tritt da auch noch ein hübsches Mädchen in sein Leben. Die verliebt er sich natürlich, und was macht er nun? Er hat einen Beruf bzw. eine Berufung. Er möchte Menschen das Leben retten. Gleichzeitig dieses Mädchen, was er so liebt, dessen Freund er geworden ist, und zudem rufen die Pflichten in der Familie. Schule hört ja auch nicht auf. Was macht er nun? Lässt er das Date mit der Freundin sausen, weil er sich mal wieder in seinen Kostümen schwingen muss und sich von Dach zu Dach schwingen muss? Wie werden sich die Noten entwickeln? In einer Szene sieht man, wie seine Tante ihn fragt, ob er nicht 10 Eier mitbringen kann, und am Abend kommt er nach Hause und hat es vergessen. Gleichzeitig leidet seine Gesundheit unter den Kämpfen gegen die Bösewichte. All das kann man so wahrnehmen, wenn man sich so einen Film anguckt, und Hollywood produziert solche Streifen am laufenden Band. Warum? Ganz einfach, weil es hochaktuell ist. Weil viele Menschen sich damit identifizieren können. Ja? Viele Menschen können sich hineinversetzen in so einen Helden und merken dann, ja, mir geht's ja gar nicht anders. Ich habe ja auch diese Prioritätenkonflikte. In Hollywood geht das meistens dann gut aus. Am Ende ist Happy End. Freundin hat Schluss gemacht, das kam wieder zusammen. Die Schule geht weiter, der Bösewicht ist geschlagen, und am Ende sieht man sogar, wie er mit 10 Eiern nach Hause kommt und seine Tante erfreut, auch wenn die Eierpackung nicht ganz so ganz war. Also die Eier sind dann schon ausgelaufen, aber immerhin hat er dran gedacht. Und naja, die Realität ist nicht immer so einfach, wie es dann in den Filmen dargestellt wird. Das ist so ein bisschen das Manko daran. Aber Hollywood weiß, ja, die Menschen, der Typus Mensch hat auch Probleme damit, seine Prioritäten richtig zu setzen. Er kämpft darum, die richtig zu setzen. Und so identifiziert sich der Zuschauer mit dem Superhelden. Und unser Held, wenn ich das mal so sagen darf, muss Jesus Christus sein. Ganz einfach. Wir werden uns heute nicht mit seinem Leben beschäftigen, auch wenn das auch für dieses Thema Prioritätensetzung wahrscheinlich sehr gut gewesen wäre. Aber er muss unser Held sein, weil alles von ihm abhängt. Er selbst und die persönliche Beziehung zu Jesus Christus ist der Schlüssel für dieses ganze Thema. Jesus Christus und die persönliche Beziehung zu ihm ist der Schlüssel für dieses ganze Thema. Ja, vielleicht überrascht dich das jetzt. Ja, jetzt hast du ja schon die Antwort gegeben. Klingt sehr einfach. Vielleicht verstehst du es auch noch gar nicht. Und deswegen lade ich dich darum ein, heute und auch in 3 Wochen, wenn es um den zweiten Teil geht, einige Schleifen zu schlagen, zu sehen, was die Bibel zu diesen 3 Punkten sagt, und zu sehen, was das damit zu tun hat. Dass wir Jesus lieben, was unsere persönliche Beziehung zu Jesus damit zu tun hat. Und so werden wir uns an 4 Punkten entlanghangeln. Erstens werden wir uns einige Grundlinien anschauen, was das erste Buch Mose zeigt. Zeigt nämlich einiges zu diesen 3 Punkten. Also eigentlich nur 2 Punkte, werden wir gleich sehen. Dann die Frage oder die Aussage, alles unter einen Hut. Ja, man spricht ja von diesen Lebenshüten, die man sich aufsetzt. Und da gibt es ganz viele, wie bekommen wir das alles unter einen Hut? 3 Lebenshüte des Christenmenschen, also Beruf, die Familie und die Gemeinde. Dann dieses Zurück zur Basis, da müssen wir hin. Das ist so wichtig. Zu den Füßen von Jesus. Uns da hinzusetzen und auf ihn zu hören. Und dann werden wir ganz am Ende noch den praktischen Teil uns anschauen. Wie setze ich Prioritäten richtig? Wie kann ich das praktisch machen? Was hilft mir dabei in meinem Alltag? Ja? Und heute wird es nur um die ersten beiden Punkte gehen. Beim nächsten Mal schauen wir uns dann mehr die Praxis an. Also heute legen wir die Basis für das nächste Mal quasi. Und das heißt aber nicht, dass die beiden Punkte heute uns nichts zu sagen hätten. Ich glaube, da steckt sehr, sehr viel drin, wo man nochmal neu, anders drüber nachdenken sollte. Dieses Thema wird auch keine komplette theologische Abhandlung sein. Ja? Ich werde nicht jede Bibelstelle mit jeder Eventualität, mit jeder Lebenssituation eines Menschen beleuchten können. Das wäre viel zu umfangreich. Ja? Zumal sitzen hier so viele unterschiedliche Charaktere. Ihr kommt aus so vielen unterschiedlichen Geschichten. Ihr habt so viele andere Lebenssituationen, in denen ihr steckt. Und so hat man zu jeder Zeit eigentlich im Leben auch wieder andere Sichten auf diese drei Lebenshüte. Ja? Aber um die unter einen Hut zu kriegen, möchte ich einige Grundlinien aufzeigen. Zeigen, was die Bibel auch zu diesen drei Sachen sagt. Also, was sagt die Bibel dazu? Was ist wichtig? Was ist vielleicht sogar weniger wichtig? Gibt es das überhaupt? Und dann werden wir uns auf die Praxis konzentrieren. Und bevor wir einsteigen in den ersten Punkt, möchte ich gerne noch einmal beten und das unter den Segen Gottes stellen. Herr Jesus Christus, danke dafür, dass wir hier sein dürfen und dass wir uns heute diesem Thema widmen dürfen. Dass wir schauen dürfen, was dein Wort sagt, Herr, zu unserem Leben und zu dem, was uns in unserem Leben begegnet. Und ich möchte dich bitten, dass du uns unsere Augen und unsere Herzen öffnest, dass du uns hilfst zuzuhören, dass wir wirklich verändert werden, Herr. Weil du es willst, weil es zu deiner Ehre ist. Amen. Also, wir schauen uns zunächst einige Grundlinien an, die uns das erste Buch Mose vermittelt. Und so werden direkt zu Beginn in den ersten Kapiteln schon einige Prinzipien aufgezeigt, die uns helfen sollen, diese Grundlagen einfach nochmal neu in den Blick zu bekommen. Ja, wir schauen uns mal 1. Mose 2 an, die Verse 21 bis 24. Ganz am Anfang, noch in der Schöpfung drin oder kurz nach der Schöpfung, 1. Mose 2, die Verse 21 bis 24. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute die Rippe, die er von den Menschen genommen hatte, zu einer Frau. Und er brachte sie zum Menschen. Und da sagte der Mensch, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn von Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Was finden wir hier für Grundlagen? Adam war alleine, er hatte kein Gegenüber, er hatte keine Hilfe. Das sah Gott auch so und so baute er diese Frau gewissermaßen aus einem Teil des Mannes, aus der Rippe des Mannes. Und Männer, die charakterisiert werden, eher als strukturiert, als geradlinig denken, manchmal auch als primitiv. Vers 23 klingt so ein bisschen so, dieses Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Weiß nicht, so ein typischer Mannsatz vielleicht, hat auf jeden Fall gesagt, damals der Adam. Und das ist etwas, was wir hier finden. Die ersten Gedanken über Mann und dann eben auch über das Gegenüber, die Frau. Und wir finden hier die kleinste Zelle, die engste zwischenmenschliche Beziehung, das ist die zwischen Mann und Frau. Dann wird in Vers 24 so intensiv etwas gesagt, was das eigentlich bedeutet. Ja? Auf eigenen Füßen zu stehen, Vater und Mutter verlassen, unabhängig zu sein von dem Haus, wo man aufgewachsen ist. Dann das Anhängen oder man kann auch sagen zusammenkleben. Das emotional, seelisch-körperliche Einswerden dann als Folge dessen, gehe ich später nochmal darauf ein. Mann und Frau also als Grundlage, als engste zwischenmenschliche Beziehung, die es gibt. Zu Mann und Frau gehört eben auch das Familienleben. Schon in 1. Mose 1, Vers 28 gibt Gott den Auftrag, ihr seid fruchtbar und vermehret euch. Das ist mit einer der Hauptaufgaben des Menschen. Als Mann dann die Familie zu ernähren, zu versorgen, die Familie, Kinder großziehen in der Zucht und in der Mahnung des Herrn, die Frau zu führen, zu beschützen. Und das ist also die erste Grundlage, die wir finden, diese zwischenmenschliche Beziehung für den Punkt Familie einfach mal abgedeckt aus 1. Mose 2. Und die zweite Grundlage, die wir finden, finden wir ein Kapitel später, 1. Mose 3, die Verse 17 bis 19. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Mit Mühsal sollst du davon essen alle deine Tage des Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Gesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du. Und zum Staub wirst du zurückkehren. Im Schweiße deines Angesichts. Ja? Arbeit ist aber, und das müssen wir festhalten, eine von Gott gegebene Sache, die zum Großteil unseren Alltag ausfüllt. Ja, sie wird voller Mühe sein, sie wird voller Anstrengung sein. Zumindest ist das so nach dem Sündenfall. Das heißt auch in der Zeit, in der wir leben. Ja, und damit haben wir grob gesehen schon im ersten Buch Mose zwei Punkte direkt bei Adam und Eva gesehen. Einmal Familie, einmal Arbeit und sehen. Beides hat Gott eingesetzt, mit beides hatte Gott seinen Plan. Wenn wir uns auf die Suche nach Gemeindearbeit machen, sind wir hier natürlich einige tausend Jahre zu früh dran. Aber da werden wir dann später noch drauf zu sprechen kommen. Also Adam und Eva zeigen uns grundlegende Sachen, wo wir Prioritäten setzen müssen. Beides ist von Gott eingegeben und da gibt es einen gewissen Konflikt. Und wenn wir das erste Buch Mose weiterschauen, dann stoßen wir auf Personen wie Henoch, wie Noah, wie Abraham, wie Jakob, wie Josef. Henoch zum Beispiel, wenn wir nochmal zwei Kapitel weitergehen, 1. Mose 5, die Verse 22 bis 24, sehen wir, wie Henoch charakterisiert wird. Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuselah gezeugt hatte, 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Henochs betrugen 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg. Was ist sein Charakteristikum? Henoch wandelte mit Gott. Das heißt, er ging beständig mit Gott. Er hatte eine innige Gemeinschaft mit Gott. Zweimal finden wir das in diesen drei Versen. So viel mehr lesen wir von Henoch gar nicht mehr. Aber so wird sein Leben charakterisiert. Er hatte eine intakte, eine enge, eine intime Gottesbeziehung. Und das ist, wie ich anfangs schon sagte, eine so entscheidende Komponente für die Setzung unserer Prioritäten. Dass wir in der Beziehung zu Jesus Christus geprägt werden von seiner Weisheit, von seinem Wort. Dass diese Beziehung zu ihm die Grundlage ist für alles, die alle Lebenshüte zusammenhält. Da werden wir nächstes Mal nochmal ganz gezielt drauf eingehen. Also kommt bitte in drei Wochen wieder. Noah, wenn wir daran denken, Noah, der eine Arche gebaut hatte, was sein Beruf war, aber vielmehr auch eigentlich eine Berufung, der sich auch um seine Familie kümmerte und der, wie wir im Neuen Testament erfahren, sogar predigte. Ja, kann man schon ein Stück weit Gemeindearbeit sehen, Predigtdienst, wenn man das so möchte. Und hier finden wir eigentlich bei ihm so auch alles abgedeckt. Beruf, Familie und dann, wenn man so sehen möchte, auch Predigt, Gemeinde. Aber was kennzeichnete sein Leben wiederum? 1. Mose 6, Vers 9b. Noah ging beständig mit Gott. Noah lebte mit Gott. Das war sein Leben, das war sein Charakteristikum. Das zeichnete ihn aus. Abraham, wenn wir weitergehen im 1. Buch Mose. Ein so besonderer Mensch. Erwählt, aber ebenso auch nur durch Gottes Gnade. Ja, sein Leben war nicht immer sauber. Er hatte mal die Prioritäten so gesetzt, dass sein eigenes Leben über alles ging und die Liebe zu seiner Frau, die stand dann hinten an. Abraham, der uns aber auch zeigt, weil er viele Tiere hatte, dass er sich darin investierte. Er kümmerte sich um seine Familie, er rang mit Gott und er war auch ein Mann, der mit Gott lebte. Der Vater aller Gläubigen, wie er im Neuen Testament genannt wird. Natürlich können wir bei ihm, wie auch bei den anderen im Alten Testament, immer nur stichprobenartig in das Leben hineinschauen. Aber wir sehen, und darum soll es ja beim ersten Punkt auch gehen, einige Grundlinien, die wir hier entnehmen können. Jakob, 14 Jahre hat er gearbeitet, geschuftet. Nicht um des Arbeiten willens, sondern für seine große Liebe. Für seine große Liebe. Ein Mann, der dann später mit Gott gerungen hat. der bis zum Morgengrauen mit Gott gerungen hat, der dann einen neuen Namen bekommen hat, Israel, der mit Gott beständig gegangen ist, der gelebt hat mit Gott, Josef. Die letzte Person, die wir ganz grob skizzieren wollen, er erlebte so sehr den Segen bei seiner Arbeit. Ja? Helmut Frey, ein Bibelkommentator, hat das Buch über Josef, also diesen Kommentar zu Josef, überschrieben mit das Buch der Führung, wie Gott führt. Und er schreibt so wunderbar in diesem Kommentar, wie diese Geschichte von Josef, wie Gott eigentlich alles so wunderbar zusammengeführt hat. Ja? Mit 30 Jahren war er Landesoberhaupt unter dem Pharao. Soll sich mal vorstellen, von Ägypten. Er ist viel rumgereist, gerade in dieser Zeit, wo er sich auf die Dürreperiode vorbereitet hatte, 7 Jahre. Er hatte Frau und Kinder, um die er sich gekümmert hatte. Und da musste er bestimmt auch Prioritäten setzen lernen. Ja? Hätte er nicht so hart gearbeitet, wäre das dramatisch gewesen für die ganze Gegend. 7 Jahre Hungersnot. Kümmerte sich gleichzeitig um seine Familie, lesen wir nicht so viel von, aber er war Gott treu. Er war Gott treu. Und so lesen wir bei all diesen Personen dort, dass sie mehr oder weniger eine intakte Gottesbeziehung hatten, dass sie mit Gott lebten. Und das war die entscheidende Komponente in ihrem Leben. Und das ist die entscheidende Komponente auch für unser Leben, wenn es um die Setzung der Prioritäten ganz praktisch im Alltag in unserem Leben geht. Auch die Prioritätensetzung bei größeren Entscheidungen, die nicht alltäglich sind. Und das schauen wir uns, wie gesagt, nochmal beim dritten Punkt an, warum das so wichtig ist. Warum diese Grundlage, diese Gottesbeziehung, meine persönliche Beziehung zu Jesus so wichtig ist. Aber bevor wir da hinkommen, werden wir uns heute noch mit der Arbeit und der Familie beschäftigen. Und das soll heute der Hauptteil sein. Und beim nächsten Mal, wie gesagt, werden wir dann das Ganze zum Ende bringen. Und damit kommen wir schon zum zweiten Punkt. Alles unter einem Hut. 3 Lebenshüte des Christenmenschen. Ja, wenn ich so auf meine letzten 10 Jahre eigentlich zurückblicke, dann sehe ich oftmals Prioritätenkonflikte. Seit 2005 mache ich Jugendarbeit. Damals war ich noch in der Schule und steckte mitten im Bewältigen des Abiturs. Anfang 2006 kam ich da wirklich in einen riesen Prioritätenkonflikt. Und zwar, kennt vielleicht der ein oder andere auch, Schule geht langsam aus, was kommt danach? Und man muss sich um gewisse Dinge kümmern, die auch während der wichtigen Vorbereitung auf die Prüfung stattfinden. Ja, ich hatte einige Bewerbungsgespräche dann gehabt, obwohl ich eigentlich auch die Zeit hätte gut gebrauchen können, um mich auf die Prüfung in der Schule vorzubereiten. Aber da mussten Prioritäten gesetzt werden. Kleines Beispiel. Bei mir war es dann noch so, dass damals war ja noch Zivildienst und Bundeswehr und ich hatte mich für Zivildienst entschieden, alles vorbereitet, fehlte nur noch die Unterschrift. Leider sagte Bundeswehr, ja, wir brauchen dich überhaupt nicht, kannst du vergessen. Ja, damit stand ich da eigentlich kurz vor den Abiturprüfungen mit nichts in der Hand. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt danach? Und naja, habe ich mich beworben und musste so erstmal da meine Prioritäten setzen. Dann kam ich ja zur Metro, wissen ja die meisten IT-Dienstleister für die Metro-Gruppe. Und gleichzeitig, während meiner Ausbildung, hat mir noch ein Hauskreis gestartet, wo wir Woche für Woche, Vers für Vers, einen biblischen Text betrachten. Ein Jahr vorher habe ich dann Kezia kennengelernt. Damit fingen dann die Probleme erst richtig an, wenn man das mal so sagen darf. Ja, also Prioritäten, damit wurde das nochmal richtig schwierig. Sie hat den Vortrag schon gehört, sie weiß das. Mache ich jetzt nicht, weil sie weg ist, keine Sorge. Aber ihr versteht, was ich meine. Da kam für mich als noch relativ jungen Menschen nochmal etwas dazu. Aber das war dann so, dass sie 30 Kilometer circa entfernt wohnte und sie wollte natürlich Zeit haben, meine Familie wollte gewisse Zeit mit mir verbringen. Ich bin jeden Tag mindestens 2 Stunden gepennt nach Düsseldorf. Wie kriegt man das alles unter einem Hut? Ja, wie bekommt man das alles unter einen Hut? Gibt es da eine Reihenfolge, in die man sagen kann, ja, das ist wichtiger als das. Familie ist wichtiger als Gemeinde. Beruf steht hinten an. Oder ist Beruf wichtiger als Gemeinde und als letztes die Familie? Gibt es eine Reihenfolge von der Bibel her, die man sagen kann und ganz pauschal sagen kann, das ist wichtiger und das ist überhaupt nicht wichtig? Meine Antwort, offen und ehrlich, ich sage, eine pauschale Antwort gibt es nicht. Vielleicht ist das jetzt ein bisschen enttäuschend für dieses ganze Thema, das kann sein. Aber ich denke, eine pauschale Antwort gibt es nicht, sondern wie das Thema formuliert ist, es bleibt immer ein Kampf. Immer und immer wieder ändern sich Konstellationen. Es kommt immer wieder auf bestimmte Situationen an, wo ich meine Prioritäten setzen muss. Es hat viel mit Kommunikation zu tun, besonders in der Familie. Und so ändern sich manche Dinge im Leben. Wenn man einen neuen Job hat, dann ist man da erstmal investiert, natürlich, sich da einzuarbeiten. Wenn man merkt, oh, da habe ich eine neue Aufgabe in der Gemeinde, dann investiert man sich da hinein. Oder wenn in der Familie Kinder geboren werden, dass da dann natürlich ganz andere Prioritäten gesetzt werden müssen. Und deswegen schauen wir uns diese Lebenshüte einmal ganz detailliert an, die hier ineinander greifen und die von sich selber sagen, von der Bibel her, ey, ich bin wichtig. Die Arbeit, hallo, ich bin wichtig. Oder die Familie von der Bibel her, ja, ich bin auch wichtig. Wir werden sehen, die Gemeinde, ja, ich bin auch wichtig. Und das ist ein Kampf, den es gilt auszufechten und darüber wollen wir uns dann die nächste Zeit und eben auch nächstes Mal unterhalten. Also, fangen wir ein mit 2a, der Beruf. Gott hat den Menschen den Auftrag gegeben zu arbeiten. Das lesen wir schon ganz am Anfang. Wir haben es gerade gelesen. 1. Mose 1, 28. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die ganze Erde, macht sie euch untertan, herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. 1. Mose 2, Vers 15. Dann Gott nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden, um ihn zu bebauen und zu bewahren. Wie es nach dem Sündenfall war, haben wir gerade gelesen. Aber wir sehen hier, Gott nahm den Menschen schon vor dem Sündenfall und sagte, ja, bebau die Erde. Kümmere dich darum, dass Dinge gesät werden, dass sie geerntet werden. Und so ist dieser Auftrag ein Geschenk an den Menschen. Arbeiten ist ein Segen. Ja, oftmals verbinden wir Arbeit mit, kann man schon fast sagen, einem Fluch, weil so viel Arbeit auf einem lastet und man einfach völlig kaputt ist. Aber Gott hat das als Segen eingesetzt, dass der Mensch eine sinnvolle Aufgabe hat, bei dem er auch noch gesegnet wird. Und zwar erntet er etwas davon. Ein Paradies hätte Gott wahrscheinlich ihm auch so versorgen können, beziehungsweise das war der Lohn für seine Arbeit. Aber auch nach dem Sündenfall hat sich daran nichts geändert. Es hat sich nur die Intensität der Arbeit geändert, im Schweiße deines Angesichts, nun wirklich mit Mühsal verbunden. Aber in dem Auftrag hat sich nichts geändert. Arbeiten vorher und nachher. Und im Neuen Testament, im 2. Thessalonicher, Kapitel 3, Vers 10, finden wir mit eine der zentralen Aussagen im Neuen Testament, die uns sagt, warum wir arbeiten gehen sollen. Und da finden wir, denn auch als wir bei euch waren, schreibt Paulus, geboten wir euch dies, wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Das ist eine ganz kurze, einfache Aussage und es ist ein Gebot, was hier definiert wird. Ja, die Verantwortung des Menschen, vorrangig die des Mannes, ist die, wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen, ist dafür zu sorgen, dass man arbeitet, Lohn bekommt und das investieren kann. Erst einmal sagt man die Grundbedürfnisse und wenn Gott es schenkt, darüber hinaus. Sprüche 13, Vers 4 sagt, gierig ist die Seele des Faulen, doch nichts ist da, aber die Seele der Fleißigen wird reichlich gesättigt. Ja, wir sollen fleißig sein, wir sollen den Auftrag, den Gott uns von Anfang an gegeben hat als Spezie Mensch, den sollen wir erfüllen. Wer nicht arbeitet, nicht arbeiten will, steht hier, soll auch nicht essen. Eine ganz klare Aussage. Paulus war selber ein Vorbild daran, was ziemlich wichtig ist dafür, weil sonst, wenn er sowas schreibt und wäre selber kein Vorbild, dann ist das natürlich, naja, aber er war selber ein Vorbild darin. Er sagte in 1. Korinther 9, Vers 6, dass er eigentlich das Recht gehabt hätte, nicht zu arbeiten. Ja? Oder haben ich allein und Barnabas kein Recht, nicht zu arbeiten? Warum hat er dennoch gearbeitet? Gab es mehrere Gründe für. Ja? Besonders wichtig war es ihm, den Christen nicht zur Last zu fallen, wo er umsonst das Evangelium verkündigen wollte. Also er investierte selber lieber nochmal rein, als dass er anderen zur Last fällt. Ja, und so konnte er vorbildlich auf seine Hände den Ältesten von Ephesus zeigen, als er sie, kommen wir noch zu in Apostelgeschichte 20, nach Milet geholt hat, gezeigt hat, diese Hände haben gearbeitet. Ja, Paulus war Zeltmacher, er hat damit sein Geld verdient und hat nebenbei hat er gesagt, ja, verkündige ich den Menschen das Evangelium. Tag und Nacht hat er gearbeitet, wie er sagt, Tag und Nacht hat er gebetet, hat er auch geschrieben, Tag und Nacht hat er die Gläubigen ermahnt. Weiß auch nicht, wann der Kerl mal geschlafen hat, ja, aber Tag und Nacht schreibt er uns hier dreimal in Thessalonicher Brief. Und da fragt man sich echt, wow, wie sieht das eigentlich in meinem Leben aus? Ja, das ist etwas, worüber man echt mal nachdenken kann, wenn man so ein Vorbild sieht. So einer, der wirklich sich voll rein investiert hat und nicht gesagt hat, ja, ich gehe nicht mehr arbeiten, sondern gesagt, ich gehe arbeiten und investiere mich in Gottes Reich. Und von der Bibel her sehen wir also, der Job, der Beruf, die Arbeit hat einen unbedingten Platz. Die Bibel sagt, ja, das ist Gottes Auftrag an den Menschen. Wir können nicht einfach sagen, ja, mache ich jetzt nicht mehr. Ich kümmere mich jetzt nur noch um Gemeinde, ich kümmere mich jetzt nur noch um Familie. Natürlich gibt es Konstellationen, wo dies so ist, wo dies sogar notwendig ist. Ja, ich denke an einen kranken Mann zu Hause, der im Rollstuhl sitzt, der nicht mehr bewegen kann. Natürlich ist da eine Pflegekraft notwendig. Und wenn diese Pflegekraft nicht da ist, dann muss man sich da mehr rein investieren. Keine Frage. Also wie gesagt, deswegen dieses Thema ist Grundlinien, ist gut und schön. Aber dieses ganz Individuelle, das muss in deinem Leben auf die Beziehung zu Jesus gegründet sein. Das ist so individuell. Da können wir nicht auf alles eingehen. Aber wir sehen, Grundlinie, die Arbeit ist von Gott gegeben und hat einen Platz in unserem Alltag. Ich hatte damals auch extra so einen kleinen Exkurs gemacht, Frauen und der Beruf und die Berufung. Ist ja immer wieder eine Frage, ja, soll ich als Frau arbeiten gehen oder nicht? Soll ich meinen Mann lieber zu Hause unterstützen oder nicht? Teilzeit arbeiten gehen, all diese Fragen, die damit zusammenhängen. Wenn wir Titus 2 aufschlagen, dann erledigt sich einiges eigentlich damit. Und ich werde das aber nur ganz kurz erwähnen, was meine Gedanken dazu sind. Wir lesen aber zunächst Titus 2, die Verse 3 bis 5. Ebenso die alten Frauen in ihrer Haltung dem Heiligen angemessen, nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielem Wein, Lehrerinnen des Guten, damit sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen und keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig zu sein, den eigenen Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Das Wort Gottes untersagt an keiner Stelle einer Frau beruflich tätig zu sein. Können wir gerne nachher drüber quatschen. Ich habe dazu keine gefunden. Aber, und das finden wir hier als Priorität, wenn Kinder da sind, dann ist es wichtig, dass die Frau auf jeden Fall die Priorität darauf hat und auf den Ehemann und das Zuhause, wie wir hier in diesen drei Versen gelesen haben. Also haben wir grob gesagt, für Frauen drei Lebensumstände. Ja? Erstens haben wir junge Christinnen, die noch nicht verheiratet sind, die auch keine Kinder haben. Die sollen natürlich eine Ausbildung machen, ein Studium machen, sich einen Job suchen, der ihnen Freude macht. Ja, sie können gar nicht wissen, ob sie und auch wann sie vielleicht einen Mann finden, der sie dann, den sie dann heiraten werden. Vom Neuen Testament her, wie gesagt, ich kenne keine Stelle, die das untersagen sollte. Ja, wir lesen, dass gewisse Frauen auch gearbeitet haben, wahrscheinlich weil sie alleinstehend waren. Also unverheiratete, gläubige Frauen sind dafür verantwortlich, für ihren eigenen Lebensunterhalt zu sorgen. Dann haben wir verheiratete Frauen ohne Kinder. Da ist mir jetzt keine klare Stelle bekannt und deswegen ist das etwas, wo man gemeinsam mit dem Ehemann vor Gott treten soll und vor Gott entscheiden soll, soll sie mitarbeiten gehen oder nicht. Ja, ganz praktische Fragen. Soll sie sich, wie sehr kann sie sich um den Haushalt nebenbei kümmern? Kann man das vielleicht aufteilen? Teilzeit vielleicht nur arbeiten? Oder soll sie sich in Gottes Reich ganz investieren? Das sind alles Fragen, die man im Hinterkopf hat. Und ihr seht, was ist wieder die Grundlage, die persönliche Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus, wo man gemeinsam vor Gott tritt und diese Frage beantwortet. Ich wüsste keine Stelle, die deutlich macht, genauso. Und die dritte Lebensumstand, Ehefrauen, die Kinder haben, das haben wir gesehen. Das ist eine ganz klare Geschichte, denke ich. Und sofern das natürlich möglich ist, dass die Frau nicht arbeiten geht, sondern sich ganz auf die Sache mit den Kindern und dem Haushalt einlässt. Einfach grundsätzliche Gedanken zu diesem Thema. Wie gesagt, können wir gerne nochmal ausführlicher darüber sprechen. Bin ich gerne für bereit. Gut. Ich selbst bin auch noch in der IT-Branche tätig, mittlerweile ja bei C&A, immer noch in Düsseldorf, immer noch im Kampf der Prioritäten. Bin gut 12 Stunden außer Haus am Tag und von der Bibel her weiß ich aber, dass ich für meine Familie, in dem Fall noch für meine Frau, nur Kezia, trage, dass ich uns als Familie ernähren kann und darum gehe ich arbeiten. Aber es ist nicht nur wichtig, einfach das Geld ranzuschaffen, sondern eine generelle Umsorgung der Ehefrau. Es geht nicht nur darum, Geld zu haben und den Rest des Tages verbringe ich auf der Couch und gib ihr mal 300 Euro, kannst du machen, was du willst. Nein, es geht um Familie, es geht um Ehe, es geht um die wichtigste, engste Beziehung zwischen Menschen. Und deswegen schauen wir uns nun als letztes für heute diesen zweiten Punkt noch an, die Familie. Im Februar 2009 haben Kezia und ich uns verlobt, 2010 dann geheiratet und das ist eigentlich niemals ohne Prioritätenkonflikte gewesen. Es war hauptsächlich der Kampf zwischen meiner Frau und der Gemeinde. Gemeindearbeit und Frau. Was ist wichtiger? Was ist dran? Interessant war es für mich dann auch, als ich noch in der Metro damals war, dass ich rumgereist bin und das macht so als junger Kerl, hat mir das echt Freude gemacht. Und dann war es so, dass wir auf unsere Hochzeit geblickt haben und die Hochzeitsreise stand an und es war dann so, dass genau in diesem Zeitraum der Abschluss meines Projektes fiel. Und ich dachte mir, boah, das kann nicht sein, ja? Was machst du denn jetzt? Und da ist der Punkt, den ich vorhin schon erwähnt habe, wichtig, Kommunikation. Meine Frau hat offen mit mir kommuniziert, hat gesagt, das finde ich nicht gut, wenn wir das unterbrechen würden. Und dann war Kommunikation zu meinem Chef notwendig, dass ich offen und ehrlich gesagt habe, ich habe da meine Hochzeitsreise, kriegen wir das irgendwie anders hin? Und ich sagte, kein Problem. Und den Kollegen, den können wir da hinschicken, der wird das auch machen und hat sich das Ganze schnell erklärt. Kommunikation ist so wichtig. Ist auch für uns ein Thema bei diesem bei den Ehevorträgen, Kommunikation in der Ehe. Genau. Ja, circa 4 Monate später habe ich dann ein tolles Jobangebot bekommen. Ich denke, cool, hört sich richtig gut an, richtig verlockend. Das Problem, Haken, wie meistens bei solchen Angeboten, 50% meiner Zeit sollte ich irgendwo in Europa rumreisen. Sprich, 50% meiner Zeit sollte ich nicht zu Hause sein. Und ich bin jetzt nur dankbar, dass mein Herr mich davor bewahrt hat, dieses Angebot anzunehmen. Dass ich gesagt habe, nein, für meine junge Ehe kann das nicht gut sein, wenn ich überhaupt nicht zu Hause bin. Die Priorität lag auf meiner Ehe. Ebenso wusste ich, dass ich am Ort Gemeinde, Hauskreis, Jugend hatte und das hätte auch nicht mehr funktioniert. Und das war damals mein Lebensumstand, meine Konstellation, die sich so ergeben hatte. Und ganz gewiss hätte ich mich anders entschieden, wenn ich nicht mit Jesus in einer Beziehung gestanden hätte. Da wäre mein Herz auf Karriere und Geld auch gewesen, sage ich jetzt einfach mal so. Und Jesus hat mich aber davor bewahrt, meine Familie davor bewahrt. Und nun, was sagt die Bibel zur Familie? Welchen Platz räumt Gott Familie ein? Ja, wie anfangs schon aufgezeigt, Mann und Frau, diese kleinste, engste Verbindung zwischen Menschen. Und Gott zeigt von Anfang an, was für einen hohen Stellenwert Familie hat. Und so war es vor 5 Jahren, dass ich mal eine Predigt hier über diese Verse gehalten habe.
Kolosser
3, Verse 18, das können wir auch nochmal lesen, weil das sind so prägnante Verse, die für dieses Thema unumgänglich sind. Und da sehen wir nämlich, wie in der Familie miteinander umgegangen werden soll. Wir lesen diese Verse einfach nochmal, damit wir sie im Blick bekommen. Kolosser 3, die Verse 18 bis 21. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich im Herrn geziemt. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Ganz kurze und prägnante Sätze, die so hineinstechen eigentlich in unsere Herzen, die uns sagen, boah, krass, oder? Und da sehen wir, wie innerhalb der Familie miteinander umgegangen werden soll. Und da hat jeder seine Aufgabe. Und damals, vor 5 Jahren, da war ich noch nicht mal ein Jahr verheiratet und sollte genau über diese Passage predigen. Und ich dachte mir, boah, zu älteren, reiferen, erfahrenen Leuten darüber predigen, was soll ich denen denn sagen? Ich habe mich einfach an Gottes Wort gehalten, weil das ist das Beste, was man machen kann. Sind dann noch ein bisschen auf Epheser 5 eingegangen damals, was wir auch gleich noch tun werden, weil es so, ich sag mal, kampfentscheidend ist für eine Familienbeziehung. Und damals wie heute möchte ich ein Zitat vorlesen. Eine Ehe zur Ehre Gottes ist eben von diesem Wilfried Block geschrieben worden. Und er sagt hier, wenn Menschen heiraten, auch wenn es Christen sind, dann sind das nicht ideale Partner, die eine ideale Ehe führen, sondern es sind Sünder, die von der Vergebung leben. Und darum ist das wichtigste Stichwort in einer Ehe, Vergebung. Und das ist echt eine so wichtige Sache innerhalb einer Beziehung. Vergebung. Ja, bin ich oft ein Versager drin, weil ich oft denke, ich habe nichts falsch gemacht und ich müsste nicht um Vergebung beten. Eine Frau sieht das dann etwas anders. Aber dieser Satz ist so immens wichtig, dass wir bereit sind, einfach zu vergeben. Warum? Wenn es um Prioritätensetzung geht und wir Männer die Verantwortung haben, wir werden immer wieder Fehlentscheidungen treffen. Und darum sind wir darauf angewiesen, liebe Frauen, dass ihr sagt, ja, ich vergebe dir. Wie unter dem Punkt Beruf schon erwähnt, ist die Hauptaufgabe einer Mutter, das traute Heim zu pflegen und für die Kinder da zu sein. Ihre Aufgabe ist es, so haben wir gelesen, sich dem Ehemann unterzuordnen. Und da sagt man direkt, ja, was für eine unmoderne Regel. Unterordnen. Das zu machen, was der Mann sagt. Ich will doch auch mal das sagen, was ich möchte. Natürlich will sie das. Sie will auch über den Mann herrschen. Lesen wir schon in 1. Mose 3 und 4. Aber ist das richtig? Nein. Und darum schreibt die Bibel von Unterordnung an die Frau. Und wie das ganz bildlich vor Augen geführt wird, das schreibt er hier auch. Und das lese ich kurz vor. Das ist einfach ein tolles Bild, einfach, was man sich merken kann. Manch einer Frau fällt es eben doch schwer, sich ihrem Ehemann unterzuordnen. Dafür kann es viele Gründe geben. Er ist so unvollkommen, er übernimmt überhaupt keine Führung und so weiter. Aber gibt es einen einzigen biblischen Grund? Ich habe bisher noch keinen entdeckt. Folgendes Bild könnte Ihnen als Frau helfen, das Gebot der Schrift zu erfüllen. Ein Polizist trägt in seinem Dienst eine Uniform. Wenn ein Beamter sie bei einer Fahrzeugkontrolle anhält, ist es nicht erheblich, ob er glatt rasiert ist oder ob seine Schuhe sauber geputzt sind. Selbst wenn er einen Sprachfehler hätte, müssten sie dennoch seinen Anweisungen Folge leisten. Seine Uniform gibt ihm die Autorität. Und so ähnlich verhält es sich auch mit der Unterordnung unter ihren Ehemann. Vielleicht ist ihm die Uniform der Leiterschaft ihrer Ehe noch viel zu groß. Das mag sein. Dann schauen Sie bitte nicht auf seine Unzulänglichkeiten, sondern nur auf seine Uniform. Gott hat ihrem Ehemann die Uniform, also die Autorität zu einer liebevollen Führung ihrer Ehe verliehen. Was dann Unterordnung wiederum gewiss nicht heißt, ist, dass der Mann sich zu Hause als herrischer Diktator oder als Pascha dahinsetzt und sagt, du bist ruhig, ich habe hier das Sagen. Die Frau sagt nur Ja und Amen. Nein, Sondern wenn man Sprüche 31 zum Beispiel liest über diese wunderbare Frau, dann steht da, ihren Mund öffnet sie mit Weisheit und freundliche Weisung ist auf ihrer Zunge. Natürlich, weise und freundlich darf sie ihrem Ehemann natürlich gegenüber auch Bedenken und Empfindungen zu anstehenden Entscheidungen äußern. Damit der Mann weiß und das mit einbinden kann in seiner Verantwortung der Liebe und sagen kann, ja, jetzt verstehe ich, wie du denkst. Und dann können die Prioritäten vollumfassend vielleicht mit Blick alles gesetzt werden. Ganz praktisch beschreibt er das ja auch, ein letztes Zitat aus diesem Buch. Meine Frau sagt mir sehr wohl, wie sie über eine Angelegenheit denkt. Und wenn sie es nicht tut, dann frage ich sie danach. Angenommen, wir haben eine wichtige Ehe- oder Familienfrage zu entscheiden und sind uns nicht auf Anhieb einig, dann sagt mir Silvia, also das ist seine Frau, ihre Meinung und fügt hinzu, jetzt weißt du, wie ich denke, ich werde für dich beten, dass du den richtigen Weg wählst. Geistliche Leiterschaft des Mannes bedeutet, dass der Ehemann in allen Entscheidungen die letzte Verantwortung vor Gott trägt. Wenn es also um die richtige Prioritätensetzung im Alltag geht, dann sollen wir Männer gerne das berücksichtigen, natürlich, was die Frau empfindet, was sie denkt. Auch das ist Teil der Liebe, also der Verantwortung der Männer. Es ist nicht einfach nur Ernährung und der Rest der Zeit verbringe ich vor dem Fernseher. Kolosser 3, Vers 19, ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Für die Frau ist das jetzt nicht, wenn wir uns jetzt um die Männer kümmern, dass ihr euch zurücklehnen könnt. Sondern es ist wichtig, dass ihr weiter zuhört. Das ist der letzte Teil, den wir jetzt nochmal für Männer betrachten. Dass ihr nicht zuhört, um es dann den Männern vorzuhalten, was alles falsch machen oder sie zu verklagen, sondern um für sie zu beten. Frauen, wir brauchen eure Gebetsunterstützung. Weil Prioritätensetzung eben ein Kampf ist, weil es nicht so einfach ist. Aber darum heißt es nicht, dass wir Männer uns aus der Verantwortung stehlen. Wir haben die Verantwortung, liebt eure Frauen. Und das macht der Epheserbrief so deutlich, Epheser 5, so wunderbar detailliert beschrieben und gleichzeitig so herausfordernd, wie Paulus das hier schreibt, dass er hier eine vierfache Liebe deutlich macht, die wir uns jetzt zum Abschluss noch ganz kurz anschauen wollen. Epheser 5, wir lesen ab Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben, ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mensch Vater, Mutter verlassen, seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Ein so herausfordernder Text. Und wir gehen diese vier Punkte in aller Kürze durch. Eine aufopfernde Liebe, die wir in Vers 25 finden. Wie Christus sich hingegeben hat, dass wir ihr körperliche Unterstützung bieten, weil sie, wie Petrus schreibt, das schwächere Gefäß ist. Genau wie Jesus der Gemeinde Kraft gibt, um all diese Aufgaben zu erfüllen. Dass wir unseren Frauen emotionale Sicherheit geben, weil unsere Frauen oftmals viel mehr emotional hin und her geworfen werden. Genau wie Jesus, wo wir in den Strömungen des Zeitgeistes und den ganzen Ausrichtungen, die man heute findet, hin und her geworfen werden können. Deswegen haben wir nüchtern das Wort Gottes bekommen. Da steht alles drin. Dass wir unseren Frauen mit unserem Leben dienen und dass wir ihren Erwartungen und Bedürfnissen verpflichtet sind. Das heißt nicht, dass wir jede Erwartung, jedes Bedürfnis erfüllen und auch erfüllen können. Aber dass wir dem verpflichtet sind und dass wir uns anhören, wie sie findet und was sie sagt. Genau wie Jesus, der unsere Bedürfnisse sieht. Der genau weiß, wie es uns geht. Und der, wenn es im Willen des Vaters steht, auch auf unsere Bedürfnisse eingeht, der es erfüllen wird. dass wir ihr Schutz geben, dass wir unser Leben für sie einsetzen. Genau wie Jesus es tat für uns, der für uns gestorben ist, damit wir leben können. Letzte Woche noch die Basics gehört. Das ist die aufopfernde Liebe, die reinigende Liebe. Ja, hier spielt die Heiligung mit rein. Göttliche Liebe strebt danach, rein zu sein und von Sünde fern zu sein. Jesus will seine Gemeinde reinhalten. Und so sollen wir Männer versuchen, unsere Frauen reinzuhalten. Wie funktioniert das? Was steht dahinter? Ich denke nicht, dass es hier Männer gibt, die ihre Frauen bewusst in Sünde hineinführen. Aber, sind wir mal ehrlich, wir wissen doch genau, was unsere Frauen auf die Palme bringt, wo sie zu bösen Wörtern angereizt wird. Oder was wir liegen lassen sollen, damit sie zornig wird. Wissen wir doch. Ob es nur eine offene Zahnpastatube ist, ob es Bartstoppeln im Waschbecken sind oder die Socken. Ja, ihr lacht. Aber genau das ist es doch. Und wenn sie zornig wird, dann haben wir sie zur Sünde verführt. Und das ist das Problem dabei. Stattdessen sollen wir das Wort als Grundlage haben, die Dinge am Wort prüfen, sie darauf hinweisen, unsere Frau reinzuhalten. Und da können wir uns fragen, ja, wie begegnen wir ihr eigentlich? Sind wir Vorbilder in Gottesfurcht, in Reinheit, in Freude, in einer intakten Gottesbeziehung? Wie begegnen wir unserer Frau? Ignorieren wir sie? Keifen wir sie an, dass sie zurückkeift und wiederum zur Sünde verführt wird? Ist das Liebe? Die verpflegende Liebe. Das ist der dritte Punkt. Ja, Männer, denkt mal darüber nach, was ihr morgens macht, wenn ihr aufsteht. Habe ich einfach mal gemacht. Ich kümmere mich darum, was ich anziehen soll. Ich gehe ins Badezimmer, ich dusche, ich föhne mich nach, ziehe mich an, packe meine Sachen, gehe in die Küche, ich esse, ich trinke, ich putze mir die Zähne danach, ich rasiere mich, ich wasche mir das Gesicht und so weiter. Das kommt so viel mal das Wort ich, mir, meine, mich selbst vor. Verstehen wir, wie wir uns selber nähren und pflegen, wie wir es gelesen haben? Das ist doch der Maßstab hier. So unsere Frauen. Dass wir sie versorgen mit allem, was nötig ist. Dazu gehört auch das Arbeiten gehen, natürlich. Aber auch die Zweisamkeit, die Gemeinschaft, der gemeinsame Austausch. Auf sie einzugehen. Dass wir uns gemeinsam unter Gottes Wort stellen im Gottesdienst oder auch gemeinsam Veranstaltungen besuchen. Ich freue mich immer sehr, dass Kezia und ich zusammen die Bibeltage besuchen können. Warum? Weil wir da eine gemeinsame Ausrichtung bekommen, weil wir uns gemeinsam darüber austauschen können, weil ich da sicher bin, dass sie was Gutes hört, weil ich sie so pflegen und nähren kann mit Gottes gutem Wort. Das ist eine tolle Sache, es gemeinsam zu machen. Und so sollen wir als Männer, die Fürsorge für unsere Frau haben, so wie wir uns selbst umsorgen, ja, noch mehr das Beste für sie. Und damit Vers 31, die andauernde Liebe, ihr Sicherheit geben, ihr zeigen, dass es andauert, dass es niemals auch nur Gedanken daran gibt, an Scheidung zu verschwenden oder an irgendetwas. Dass wir sicher sind, Vater und Mutter verlassen zu haben, hinter uns gelassen haben, emotional. Dass wir räumlich getrennt sind, dass wir auf eigenen Beinen stehen können. Dass wir uns zusammenkleben, also unauflöslich miteinander verbinden. Und dann dieser Prozess, ein Fleisch werden. Nicht nur körperlich, seelisch, innerlich. Und dazu ist sehr viel Kommunikation wiederum notwendig. Und deswegen ist genau diese Reihenfolge. Erst auf eigenen Beinen stehen, dann zusammenkleben, verbinden. Man kann auch sagen heiraten. Und dann dieses ein Fleisch werden. Die Kinder und die Kinderbeziehungen, natürlich können wir die jetzt auch noch in aller Ausführlichkeit betrachten, tun wir nicht. Mir ging es darum, um diese wichtigste, engste Beziehung zwischen Mann und Frau. Sehen wir, wie wichtig Gott die Familie ist? Sehen wir, wie wichtig Gott diese Ehebeziehung ist? Und hier sagt doch die Bibel wieder, hey, hallo, gib mir Priorität. Das ist wichtig. Es wird sogar mit Christus und der Gemeinde verglichen. Und so hat sie auch, wie die Arbeit, einen unbedingten Platz in unserem Alltag. Und darum kann hier nur gesagt werden, wenn wir schon allein diese beiden Punkte betrachten, der Beruf und die Familie, da gibt es schon ein gewisses Konfliktpotenzial. Beides ist vorhanden, beides ist notwendig. Wie setze ich meine Priorität? Da werden wir dann nächstes Mal hingehen. Ich fasse die letzten Gedanken nochmal zusammen mit einem Abschnitt aus diesem Buch, der Zweck der Ehe. Haben wir noch einige auf dem Büchertisch da und nehmt euch die bitte mit. von Paul Washer eine Predigt eben zu Epheser 5 und er sagt, jetzt werden einige von euch Ehemännern vielleicht die Brust ausstrecken und darauf rumtrommeln wie ein Gorilla. Hörst du das, Frau? Ich bin das Haupt des Hauses, ich bin der König. Das bedeutet dieser Vers nicht. Wir sind nicht das Haupt unserer Frauen, wie Cäsar das Haupt Roms war. Wir sind das Haupt unserer Familien, wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Vor seinem Tod hat er die Füße seiner Gemeinde gewaschen. Er diente seiner Gemeinde. Und dann hat er sein Leben für die Gemeinde gegeben. Wenn wir also darüber reden, dass der Mann das Haupt der Frau ist und das Haupt der Familie, dann werden wir über etwas anderes, als die meisten Leute denken. Nach der Schrift bin ich verpflichtet, meine Frau zu führen und sie ist verpflichtet, meine Führung zu respektieren. Wenn eine Frau ihren Mann anschaut und sie sieht einen egozentrischen Mann, der im Grunde alles für sich selbst tut und der seine Führung dazu benutzt, seinen eigenen Begierden zu fördern, dann wird sie eine bittere, verärgerte Frau werden. Aber wenn sie ihren Mann anschaut und sie sieht einen Mann, der im Gehorsam dem Willen Gottes hingegeben ist und dass er alles, was er tut, zur Ehre Gottes und zur Verbreitung des Reiches Gottes tut, zum Vorteil seiner Frau und Kinder, dann wird es für diese Frau viel einfacher sein, ihren Mann zu respektieren und unterzuordnen. Verstehen wir hier, wie das ineinander greift, wie das aufeinander einfließend ist, die Unterordnung und das Lieben? Wunderbar zusammengefasst, finde ich, Paul Washer, der Zweck der Ehe. Und so sehen wir, der Kampf der Prioritäten ist real. Ob es nun im Alltag ist oder ob größere Entscheidungen anstehen, diese Lebenshüte, die tragen wir. Es ist ein Kampf, den man nicht einmal kämpft. Es ist ein Kampf, den wir beständig kämpfen, immer wieder neu. Immer wieder ändern sich Konstellationen, immer wieder ist es so, dass ein Kind geboren wird, die Arbeitssituation sich ändert, dass ein neuer Dienst in der Gemeinde für einen erkennbar ist. Und darum, es ist nicht die Frage, wie ich diesen Kampf einmal kämpfen und gewinnen kann. Es ist die Frage, wie kann ich aus diesem Kampf dauerhaft herauskommen? Und damit beschäftigen wir uns nächstes Mal. Wie kann ich diesen Kampf dauerhaft kämpfen und da möglichst oft als Sieger rauskommen? Also im Sinne, dass ich die Prioritäten möglichst oft richtig setze. Und dazu ist, ich wiederhole es immer und immer wieder, die persönliche Beziehung zu Jesus Christus, das A und das O. Da kannst du vielleicht schon mal drüber nachdenken in den nächsten 3 Wochen, wie ist deine persönliche Beziehung zu Jesus Christus? Wandelst du mit ihm? Ist sie intakt? Und ich hoffe für heute, dass wir dennoch einiges mitnehmen konnten. Wir haben heute nur die Basis gelegt, die Grundlagen gelegt, machen nächstes Mal noch weiter mit der Gemeinde. Ich hoffe, dass wir es mitnehmen konnten, dass wir Lebenshausaufgaben neu bekommen haben und dass wir ein Stück weit darüber nachdenken können und umsetzen. Umsetzen ist jetzt die nächste Herausforderung, die wir angehen können. Und wie gesagt, beim nächsten Mal beschäftigen wir uns dann noch mit einigen praktischen Fragen.